Willkommen bei All Inclusive, präsentiert Podcast 60+. Wir inkludieren Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört. Den Jungen und den Alten. Schön, dass Sie zuhören. Willkommen bei All Inclusive, präsentiert Podcast 60+. Wir inkludieren Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört, den Jungen und den Alten. Meine Gäste heute sind Peter Urban, der über Platten plaudernde Punktepapst, und DJ Matt, der musikalische Weltverbesserer. Schön, dass Sie da sind. Wunderbar. Peter, es ist mir eine unglaublich große Ehre, dich hier heute im Podcast All Inclusive als Gast begrüßen zu dürfen. Denn nicht nur deine Stimme kenne ich, nein, auch deine Sendungen. Herzlich willkommen.
Danke, Mitra. Aber ich passe ja genau hier rein, ne? 60+.
Das stimmt. Gerade noch so die Kurve gekratzt und die Quote erfüllt.
Wow, diese Stimme erweckt bei mir schon Erinnerungen, das kann ich mal sagen.
Genau, DJ Matt, wir nennen dich heute Guido. Wir durften dich das letzte Mal schon Guido nennen. Deswegen DJ Matt nennen wir heute Guido. Schön, dass auch du wieder zu Gast bist.
Ja, freut mich total. Ich rede ja gern, habe ich mal.
Ja, für alle Hörer draußen, ihr habt das nicht mitbekommen, wir haben kurz gewartet, dass wir hier ins Studio rein dürfen und hier sind schon Worte über den Flur geschwallt, da wollte ich schon einlenken. Deswegen, lieber Peter, du sagtest schon 60+, darum geht es ja auch bei All Inclusive, aber was ich jetzt über dich recherchiert habe, ist, du bist ja seit 1974 tatsächlich auch schon im Radio tätig, richtig?
Genau, da war ich 26 gerade. Davor hatte ich schon 72 beim Fernsehen was gemacht. Sympathy for the Devil, eine Serie mit Horst Königstein. Aber Radio jede Woche dann ab 74, ja genau. Und damals war der Umstieg von Musik von Band, von Schnürsenkel auf Schallplattenspieler. Und man musste dann also selbst die Vinyl, die Platten auflegen, Nadel rauf und dann abfahren und so. Das fing da an.
Das ging erst in den 70ern. Das ging Singles gab es ja schon in den 60ern.
Ja, aber das Spielen im Radio fand immer so statt, dass die Singles umgeschnitten wurden auf Band und dann irgendwie der Moderator saß da, gab ein Handzeichen und der Techniker hat dann das Band abgefahren.
Gott, ist das aufwendig.
Und erst ab Anfang der 70er Jahre wurde dann also direkt selbst das dann gesteuert. Das ist in England und in den USA schon früher gewesen, ja. Aber hier beim NDR war es zum Beispiel erst dann. Was ja dann endlich mal einen autonom machte. Das war das Tolle. Man konnte selbst bestimmen, was man wann machte, ohne Techniker und so weiter.
Es ist ja unfassbar, wenn man sich vorstellt mit den Vinyls. Also Vinyl, ich als DJ Rita bei All Inclusive lege ja auch mit Vinyl auf oder viel mit Singles. Aber wenn man dann im Radio tatsächlich auch performt, dann musstest du dir doch vorher schon mal die ganzen Platten zurechtlegen und in der Reihenfolge. Oder bist du da wirklich so während des Sprechens einmal...
Du hast immer einen dicken Koffer mitgehabt und dann hast du zwei Plattenspieler natürlich, weil du dann den einen eingerichtet hast, während der eine andere lief. Und genau, du musstest ja dann immer den kleinen Vorlauf, du musstest ein bisschen zurückziehen, so, damit, ja, wenn du startest, das Ding nicht mittendrin startet, sondern am Anfang. Ja, das ist ja simpel, ich meine.
Ja, für dich.
Ich habe letztens irgendwie mal auf einem Filmfestival so eine Doku über so amerikanische Radio-DJs und das war wohl richtig eine Kunstform. Da sieht man so einen Rock'n'Roll-Typen aus den 60ern, der original mit drei Plattenspielern da rumhüsert und an jeder Hand hat er irgendwie so einen Stapel von 20 Singles und daddelt da und schmeißt die Teile rum, während er labert und zieht hier noch die Regler rauf und runter. Und wenn man das am Ende hört, ist das wie so ein Mixtape. Und der hatte halt einen ganz eigenen Stil. Ja. Und war auch unverwechselbar. Sein Kollege hat das wieder ganz anders angefangen.
Ja, ja. Ja gut, das ist dann ein Stil gewesen. Der ist so ein Vorlauf von, was später dann mit Scratching und mit Samples zusammen gemacht wurde.
Ja, der hat auch diese Teasing-Dinger. So. Und nach der Werbung hört ihr irgendwie den und den Single und dann kommt ja immer gerne heute mal so ein Stück aus dem Rechner, so ein Teaser, um das Lied nach den Nachrichten schon mal anzudenken. Ja, und das hat er alles quasi von den Original-Singles
Eingespielt, ja.
Eingespielt, das war gar nicht vorbereitet, irgendwie ein extra Fall, sondern der hat eben die Single kurz gespielt, dann wieder zurückgedreht, während er da und so.
Ja, da
das
brauchst du dann aber drei Plattenspieler.
Ja,
auf
genau,
jeden
der
Fall,
hatte drei,
ne?
ja.
Nee, das haben wir nicht gemacht. Gott sei Dank hatten wir nicht so eine Sendung, wo keine Werbung drin war und wir mussten auch nicht teasen auf die nächste Stunde und so. Diesen ganzen Schwachsinn musste man nicht.
Ich habe das einmal miterlebt in meiner frühesten Jugend, da war ich glaube ich noch nicht mal 10 Jahre alt, da waren wir irgendwie im Urlaub auf Amrum in der Jugendherberge und damals gab es eine Sendereihe vom NDR, wo die halt im Sommer durch die ganzen großen Ferienorte getingelt sind und die haben halt eine Sendung aus der Jugendherberge auf Amrum gemacht und ich weiß noch, wie wir mit dem Auto und mit der Fähre da hingefahren sind zu dieser Jugendherberge, die ich schon kannte und wir hörten die ganze Zeit, während wir da hinfuhren, live das Programm von da, wo ich hinfuhr. Und das war, glaube ich, sogar mit Günter Fink, wenn ich mich recht erinnere. Und ich war unglaublich fasziniert von der Sache.
Entweder war es Abend für junge Hörer mit Detlef Fissen hieß der Mann. Aber Günter Fink ist manchmal auch ein bisschen übers Land.
Das war tagsüber, das war tagsüber. So ein richtiges Ferienprogramm.
Ach so, dann hat er das NDR2 am Vormittag unterwegs
genau,
oder sowas.
Genau, wir kamen dann so mit der Fähre auf der Insel an und ich bin reingerannt in diese Jugendherberge und dann standen die da in der Lobby mit ihren ganzen so silbernen Flightcases, Plattenspieler und ich stand da und war komplett gebeamt und ich glaube, da ging schon meine Faszination fürs Radio los.
Siehst du?
Ja, Faszination fürs Radio kann ich mich auch noch erinnern. Als ich ein junges Mädel war, ich bin ja aus Bayern, München, habe natürlich BR gehört und Fritz Egner hat mich zur Musik erzogen. Tatsächlich, genau. Also Herr Egner, falls Sie es hören, vielen Dank, haben Sie alles richtig gemacht. Und dann saß
schönen Gruß, Fritz, wir kennen uns auch gut.
Oh, großartig, ja Mann. Und da saß ich tatsächlich als junges Mädel auch vom Radio und habe mitgeschrieben, so Bass, Cox, ah ja, okay. Und dann am nächsten Tag im Plattenladen, ne? Sowas.
Ja, so war das. Die Leute haben das gehört. Ja. Wir hatten eine Sendezeit, die war eben zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr. Die hieß auch Musik nach der Schule. Und die Leute kamen aus der Schule. Die Schule hörte früher auf. Mhm. Also heute sitzen sie ja bis 3 in der Schule. Ja. Die kamen nach Hause, haben keine Schularbeiten gemacht, sondern haben sich erstmal hingesetzt, Radio gehört. Und da es keine Konkurrenz gab, es gab ja keine anderen Sender, haben die das alle gehört. Und wir hatten dann so Gäste auch, mein Gott, Rod Stewart, Ray Davis, Brian Ferry, kamen live ins Studio und wir haben gequatscht oder wir haben eben die neuesten Sachen vorgespielt. Der Markt war ja auch nicht so riesig vielseitig, wie es heutzutage ist. Heute ist es ja zerfleddert in 1000 verschiedene Stile und Genres. Das war alles klarer und einfacher. Und
man muss den jüngeren Zuhörern mal erklären, das ist alles pre-Internet. Das heißt, nicht alles ist immer verfügbar. Man hat mit seinem Streaming-Abo irgendwie 80 Millionen Songs in der Tasche, sondern man war darauf angewiesen, was die Radiosender oder die Quellen, die man halt hatte, einen irgendwie aufgetischt haben. Das war in dem Fall ja auch nicht 60.000 Sender, wie man sie heute im Internet streamen könnte, sondern jetzt zum Beispiel im Fall von Hamburg waren das 3 Programme oder so.
Genau.
Die man mehr oder weniger gut reingekriegt hat.
Und den Rest müsste man mit schlechter Qualität über Mittelwelle oder Langwelle hören oder so. Oder wo ich aufgewachsen bin, bei Osnabrück in der Gegend, da gab es den BFBS, den britischen Soldatensender. Da hatte man geile Sendungen der BBC. Und das war ein toller Einfluss. In Bremerhaven konnte man zum Beispiel den AFN hören, den amerikanischen Soldatensender.
Genau.
Und das sind so Sachen, die man wirklich nicht vergessen darf. Wirklich, es war nicht verfügbar. Die Leute haben sich das auf Kassette aufgenommen,
richtig,
was wir gespielt haben.
Und da hattest du dann auf einmal so ein Lied, das kannte niemand und du warst unglaublich fasziniert. Und dann ging das los, was ist das? War kein Shazam, ach so, das ist das, sondern da musstest du das rauskriegen. Entweder hattest du die Moderation mitgeschnitten und es aufgeschrieben oder du hast irgendwann mal jemanden getroffen, der weiß, was das ist oder hast es in Plattenladen geschleppt auf dem Tape. Ja, habt ihr das schon mal gehört? Das war, also und...
Und dann hattest du nicht überall einen Plattenladen. In Hamburg ist das ja der Fall, aber in einer Kleinstadt, da musstest du ins Elektrogeschäft gehen, die hatten dann auch Platten.
Genau, aber das war dann so dieses Charts-Top-Ten-Ding, da stand nur das, was schon funktioniert hatte, so dass also zum Entdecken war das auch nicht so doll.
Nee, aber die besonderen Sachen, die kriegte man nicht. Deswegen haben die Leute das auch alle gehört. Und mir ist besonders aufgefallen, als die DDR dann zusammenbrach, nach der Wende, kriegte ich Post und Anrufe und Sachen von Leuten, die in der DDR das gehört haben. Und da haben fast alle diese Sendungen gehört und haben Buch geführt. Die haben das aufgenommen mit Tape-Recorder, haben es dann multipliziert auf Kassetten und haben... Da ist ein Typ gekommen, der hat mir ein Buch gezeigt, da hat er jede Sendung von mir, jeden Titel, den ich wann wo gespielt habe, hatte er katalogisiert und hat er mir gezeigt, ja, du hast dann vor 10 Jahren in der Sendung das gespielt. Und das hat er so gemacht, damit die anderen Leute, die die Kassetten gekriegt haben, auch wussten, was das ist. Also der Wahnsinn, weil die ja keine andere Chance hatten, dran zu kommen. Die konnten aber ja nicht mal kaufen.
Aber wie wichtig das war. Die Verfügbarkeit war gering, es war schwierig zu kriegen. Mhm. Und es war kulturell für auch so die Entwicklung von vielen Menschen, auch so geistig, extrem wichtig. Also auch wo du BFBS sagst. Ne? Ich war natürlich irgendwie so ein bisschen NDR verseucht und hab schon irgendwie so in den 80ern langsam meinen Black Music Fable entwickelt und da war extrem wenig los. Da gab's Ruth Rockenshop am Donnerstag Soul Train und das war's dann. Und dann habe ich halt irgendwann mitgekriegt, dass zum Beispiel bei Radio Bremen 4 gab's Dr. Nox, das war dann so das Äquivalent, der hat ein bisschen mehr Rap gespielt und dann habe ich irgendwann tatsächlich BFBS klar gekriegt. Und in Norderstedt, das ist ja im Norden von Hamburg, mit der 2 Meter UKW-Antenne von meinem Vater in Mono, hatte ich das Ding dann irgendwie drin, BFBS.
Echt?
Ja, und ich saß jeden Samstagnacht um 1 Uhr, haben sie die Hip-Hop-Sendung aus London mit Tim Westwood wiederholt. Und da war dann alles aus, weil da war dann das erste Mal ein DJ, der dann gescratcht hat und Sachen gemixt und so weiter. Und das hatte ich noch nie gehört, dass halt 2 Lieder zur gleichen Zeit aus einer Quelle kamen.
Ja.
Und das hat mich bis heute, also das hat tatsächlich bei mir so nachhaltig einen Eindruck hinterlassen und diese Faszination fürs Radio, dass ich mittlerweile auch beim NDR seit fast 20 Jahren eine Sendung mache.
Ja, Woche. Siehst du.
Und da kannst du mal sehen, also das kann irgendwie was, weißt du, was ich meine? Also wenn dieser Sender nur für einen Menschen gesendet hat, Ende der 80er, für mich, dann hat das unter Umständen 30 Jahre später den Effekt, dass ich da mein Leben mit verbringen möchte.
Also zum Beispiel in meiner allerersten Sendung 1974 habe ich gespielt Bobby Womack, die Staple Singers und Bob Marley, der damals in Deutschland nicht bekannt war. Also die Platte hatte ich mir aus England mitgebracht und so weiter. Und ich bin sicher, dass, also und ich habe dauernd solche Sachen gespielt, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Denn erst später, das ist ja immer noch Quelle für ganz viel heutige Musik, die Grooves von diesen Sachen.
Ja, ne? In den 70ern wurde ja so viel erfunden. Ne? Aber es ist halt extrem wichtig, dass das... dass Kultur supported wird. Ne? Ja. Also es gab halt Sachen, die hatten noch nichts geleistet, die kannte niemand, aber irgendwer fand das wichtig. Und wenn der glücklicherweise Zugriff zu einem Radiosender hatte, dann hatte diese Musik, die vielleicht sonst in der Nische verendet wäre, dann die Chance, irgendwo gehört zu werden, weil man das dann halt gepusht hat. Weil halt einer oder ein paar Leute entschieden haben, das machen wir jetzt hier.
Als dann das Monopol aufhörte, da war ja erst die große Hoffnung, dass jetzt, wenn kommerzielle Radiosender kommen, dass das musikalisch also auch eine größere Bandbreite gibt.
Ja.
Das Gegenteil ist ja dann der Fall gewesen.
Es gab Versuche. Ne?
Es gab Versuche, ich weiß auch,
Gerd Bischoff mit Radio 107
zum Beispiel.
107 zum Beispiel. War ein Traum. Gerd Bischoff, wir haben diesen Laden geliebt.
Aber nach einem Jahr oder so mussten die das dann aufgeben und dann haben sie dann da eine glatt gebürstete Station draus gemacht.
Ja, weil halt alle anderen Mitbewerber da halt dem Massengeschmack hinterher gespielt haben und die hatten dann auf einmal die absurden Hörerschaften. Und
auch
die
bei OK Radio war ja einiges mal ganz interessant. Ne?
Stimmt, den habe ich am Anfang auch gehört.
Ja, genau.
Also diese Faszination zum Radio, was ihr beide jetzt eben auch erwähnt habt, das war ja auch, sage ich jetzt mal, ich bin Baujahr 72, das ist ja auch meine Generation. Ich habe mein Musikwissen tatsächlich über Radio mitgeschnitten. Die andere Sendung, die ich auch sehr intensiv gehört hatte, war mit Thomas Gottschalk und Günter Jauch zusammen. Ja, ja. Die habe ich auch noch viel gehört und mitgeschnitten, hat mich auch beeinflusst. Das war dann eher so der Rock, sage ich mal tatsächlich. Kannst du dich jetzt, du hast jetzt gerade erwähnt, lieber Peter, dass du in den ersten Sendungen Bob Marley gespielt hast. Wie bist du eigentlich so zum Radio gekommen, dass du jetzt deine Faszination fürs Radio, für die Musik ins Radio transportieren konntest?
Also er hat als Jugendlicher angefangen. Mhm. Ich war in einer Kleinstadt groß geworden, habe Musik gemacht, Jazzmusik, New Orleans Jazz gemacht und habe dann irgendwann Beatles entdeckt.
Ja.
Ne? Und war sowas von umgehauen und habe mich dann für alle englische Popmusik interessiert, habe mir den New Musical Express aus London kommen lassen, nach Quakenbrück, so heißt die Stadt, habe nachts rumgelegen, die Sender gehört, BBC konnte man nur über Langwelle hören, die auf der Mittelwelle liefen die Piratensender, Radio London oder Radio Caroline, auf Radio London sendete John Peel, der Gott.
War das vom Schiff? Oder war
vom Schiff.
Vom Schiff.
London war auf dem Schiff und dann hat die BBC, weil sie clever waren, diese Leute eingekauft und hat Radio One gegründet. Mhm. Da war dann John Peel, der DJ und andere auch. Und das habe ich immer gehört, die ganze Zeit in schlechtester Qualität.
Man muss das einmal erklären, John Peel ist ja so quasi der Schutzheilige der Radioszene. jemand, der schon ganz, also in den späten 60ern angefangen hat, einfach kulturell auch die Moral in, in England hart zu unterwandern, indem er halt einfach das gespielt hat, was die Obrigkeit ihren Hörern lieber vorenthalten hätte, halt Rock'n'Roll und so weiter. Und dem wird ja auch maßgeblich irgendwie diese Swinging 60s Revolution musikalisch und kulturell.
Das, also da hat er auf jeden Fall. Da kommt er, aber ja, da fing eigentlich so bekannt zu werden erst so 66, 67 an, ja. Da war das alles schon im Laufen, aber er hat das mit unterstützt, besonders auch die Hippie-Bewegung, die psychedelische Bewegung, diese Mischungen aus Folk, crazy Gitarrenmusik mit absolut seltsamen Singer-Songwritern. Ja, das hat er wirklich geliebt und das hat also auch mich extrem geprägt und das waren Sendungen, da habe ich dann die ganze Zeit gehört, nachts oder habe mittags beim Essen gesessen mit einem kleinen Empfänger, ich hatte mir so kleine besorgt, im Ohrhörer drin und saß beim Essen. Das war wirklich in den 60er Jahren, also genau wie die Kids heute mit ihren Smartphones, wo du sagst, leg das mal weg. Meine Eltern haben dasselbe zu mir gesagt. Ich war deswegen so fasziniert von Radio, dass ich dachte, okay, ich werde jetzt erstmal Lehrer, habe das dann studiert, Englisch und Geschichte und habe dann Klaus Wellershaus, den verantwortlichen Redakteur für junge Musik, Rockmusik beim NDR mal.
Auch eine Legende.
Ja, leider schon verstorben vor 3 Jahren, habe ich einen Brief geschrieben, weil er in einer Sendung was erzählt hat, was so nicht stimmte, weil ich das ja besser wusste. So, und dann habe ich ihm das geschrieben und dann hat er zurückgeschrieben. So, und da kam der Kontakt und dann hat er irgendwann gefragt, ob ich Sendung machen will und so weiter. So ging das los. Es war echt reiner Zufall, aber ich glaube immer nicht so richtig an Zufälle, weil es wäre auch sonst irgendwie sowas gekommen.
Ja, also an Zufälle glaube ich sowieso auch gar nicht. Aber so jetzt mal DJ Matt oder, Entschuldigung, Guido waren wir ja schon, wir waren schon beim Du. Du hattest ja auch angefangen, Radio zu machen. Ich erinnere mich sogar, es war im Zusammenhang von einer großen Veranstaltung, die hier in Hamburg stattgefunden hatte, Maximum Hip-Hop, ein großes Hip-Hop-Festival. Und ich kann mich auch so tatsächlich noch an deine erste Sendung erinnern, denn deine ersten Gäste waren, weißt du es noch?
Ja, also 5 Sterne Deluxe. Man muss mal kurz ausholen. Und zwar war das ja, also so Ende der 90er hatte sich ja der deutschsprachige Hip-Hop so emanzipiert und so ausentwickelt, dass er irgendwie massentauglich wurde. Und so um 98, 99 ging dann halt auch so die kommerzielle Revolution los mit der sogenannten deutschen Golden Era, wo halt diverse, also eine kritische Masse von interessanten Bands gute Alben rausgebracht haben, die halt irgendwie ein größeres Publikum ansprechen konnten. Und da ging das eben los, dass es auf einmal auch machbar erschien, halt stadionmäßig irgendwie Festivals zu starten. Und tatsächlich der Labelmacher von dem Label, wo meine Band drauf war, Bubak Tonträger, Ale Dumski, hatte sich dann irgendwie mit ein paar anderen Kollegen ausgedacht,
Jackie Hildisch zum Beispiel,
ein größeres Festival in Hamburg zu starten. Und das endete dann das erste war, glaube ich, im Stadtpark.
Richtig, 99.
99 und dann richtig durch die Decke ging es dann 2000 im alten Millerntor-Stadion. Das war halt irgendwie echt large und das war halt für uns Hamburger Hip-Hop-Szenerie schon so, wow, irgendwas tut sich hier. Und wenn man in der Größe agiert und so ein ganzes Stadion voll kriegen will, dann suchst du dir natürlich auch gerne Medienpartner. Und das war in diesem Fall tatsächlich Enjoy, also die Jugendwelle vom NDR, der die Medienpartner waren. Und die haben halt irgendwie, irgendwie gesponsert und waren auch mit dem Logo auf dem Plakat
präsentiert.
Ja. Und dann hat man sich dann irgendwann gefragt, du sag mal, irgendwie außer, dass ihr hier irgendwie so hier und da mal was in euren Programm erwähnt, was kann man denn noch machen? Und dann wurde ein bisschen rumgesucht und dann wurde man fündig bei dem Nachtformat, das damals Soundfiles hieß. Die hatten jeden Abend in der Woche halt ein spezielles Musikgenre, was da irgendwie abgebildet wurde. Mehr oder weniger Playlistenmäßig, also Enjoy Soundfiles, Rock und Dance und hast du nicht gesehen. Und am Montagabend lief da tatsächlich Enjoy Soundfiles Hip-Hop. Das machte ein Kollege, der hieß Nils Kinkel, der war da Wortchef bei Enjoy.
Der heißt auch immer noch so.
Der heißt auch immer noch so, ist mittlerweile bei 90, bei
der Info. In der Info, ja.
Redakteur, genau. Und der hatte halt das Hip-Hop-Ding betreut, aber das war nicht viel mit Moderieren, sondern die haben halt so die Neuheiten, die da gerade so in der Musikredaktion rumlagen, gespielt. Und dann sind wir da einfach eingeritten. Ich habe meine Plattenspieler mitgebracht, weil ich hatte schon immer ein Faible für Radio und ich hatte auch früher schon auf FSK und so mal so ein paar kleine Versuche gestartet. Das war halt mit Schallplatten noch eine andere Nummer als mit dem Computer heute. Und ja, dann haben wir da halt irgendwie Radio gemacht, wie ich das halt ab und zu mal so auf Tapes aus Amerika gehört hatte, wie man das mit Hip-Hop macht. Man legt halt live Musik auf, dann wird da mal ein bisschen auf dem Instrumental gerappt und über Sachen geredet und so weiter. Und das lief irgendwie ganz gut. Das ist eine legendäre Sendung. Ich habe die noch irgendwo auf Tape. Und das war, also Fünf Sterne waren halt eine der großen Stars auf diesem Festival 2000. Und das gefiel uns allen so gut, dass wir dann gleich die anderen drei groß oder drei andere größere Bands von dem Ding halt auch noch die nächsten Wochen da reingeschleppt hatten. Die nächsten Montage, das waren dann halt meine Band, Beginner und Dynamite Deluxe war auch noch da und weiß ich nicht mehr. Habe ich alles noch. Und das, wir verstanden uns gut, Nils und ich, und wir haben dann einfach weitergemacht. Also als dann so das Festival vorbei war und die Gäste vorbei waren, sind wir einfach nächsten Montag da wieder reingelatscht und haben einfach weitergemacht. Und dann hatte ich irgendwann so einen Rahmenvertrag und jetzt sind 20 Jahre vorbei.
20 Jahre. Sag mal, kennst du den Namen Marius Number One?
Ja klar, der war mein Urvater, der Vorgänger, die Hip-Hop-Sendung.
Der hat in den 80ern schon angefangen, also bei Klaus Wellershaus, die in der Schiene Musik für junge Leute und Soul Train, nicht Soul Train, die hatte eine eigene Sendung, die ging bis Ende der 90er, ging die so
genau,
etwa.
Genau, das lief halt leider immer so ein bisschen auf verlorenen Posten auf 90.3 oder so.
Nee, später dann auf 90.3, das erst auf NDR 2, aber dann wurde NDR 2 umgestellt, dann ging es auf 90.3 und dann war es in keiner Welle, in keinem Zusammenhang, wo andere Leute reinhören.
Was ganz unglücklich war, es war nur jede zweite Woche.
Ja.
Und dann halt, dann weißt du, wusstest immer nicht und dann Freitag, ach gut, dann machst du halt das Radio an und dann lief's nicht. Und dann hast du nächste Woche wieder vergessen und der hat das mit sehr viel Liebe und Hingabe gemacht. Ich kann mich noch erinnern, wie er immer mit seinem Mercedes so auf dem Hof gefahren ist, habe ich ab und zu gesehen. Alter Kollege, auch Hip-Hop-Urgestein und auch Teil einer Band, die auch bei unserem Plattenlabel Wubak waren, und zwar Marius Number One und Cora E oder Cora E und Marius Number One. Super oldschool. Also wie oft ich mit dem auf Tour in irgendeinem 9-Sitzer-Kleinbus quer durch die Walachei getourt
bin. Was macht der heute? Weißt du das? Ne.
Wohnt nach wie vor irgendwie im Süden und hat er irgendwie ein Fable an Drum and Bass und so gefressen und hat sich halt so eine riesen Produktionsstation gebaut und war damit unterwegs, weiß ich noch.
Ja.
Ah, ja.
Aber wir haben ja jetzt viel über Vinyl geredet und eine Gemeinsamkeit ist ja tatsächlich, dass ihr beide mit Vinyl aufgelegt habt. Ich habe eine kleine Tradition in diesem Podcast eingeführt und zwar habe ich kleine Stichwortkarten und eine davon, die erste, lege ich jetzt mal auf den Tisch und auf dieser Karte steht Sammeln. Peter, wie viele Platten hast du zu Hause?
Also ich hatte mal so 16.000 etwa. Jetzt nicht mehr. Die sind dann irgendwann, war es dann einfach vom Platz her nicht mehr möglich. Und jetzt habe ich vielleicht noch mal 2000.
Ja.
Aber alles Alben, Singles habe ich auch noch einen Haufen, aber nicht mehr so viele.
Ja.
Also das ist, da ich ja sonst jetzt nicht mehr damit arbeite, war das nicht mehr so wichtig. Allerdings habe ich es immer geliebt. Ich habe zum Beispiel auch immer Manuskripte oder Interviews oder Sachen da reingelegt in die Hüllen. Und dann hatte man das alles schön geordnet. Ne? Jetzt bei CDs kannst du das ja nicht machen oder bei Streamings erst recht nicht.
Wie so ein Tagebuch.
Ne? Ja, genau. Du hattest immer alles parat. Und dann ist man aber zweimal umgezogen, dann ist wieder die Ordnung durcheinander gekommen und im Moment stehen meine Platten wirklich ungeordnet.
Ja.
Aber ich sammle sonst sehr gerne. Ja. Also zum Beispiel Zeitschriften oder sowas. Ich hatte alle Rolling Stones seit den Mitte der 70er Jahre. Die habe ich dann irgendwann mal zum NDR ins Archiv gebracht, weil ich die gar nicht mehr unterbringen konnte. Also ich habe x mögliche Sachen. Meine Frau flippt aus, aber weil ich sammle wirklich viel.
Das kommt mir bekannt vor.
Was mich interessieren würde, wie bist du das Zeug losgeworden? Also hast du das alles irgendwie an einen Händler gegeben?
Das verschenkt man, ehrlich gesagt, und gibt das weiter und weil die Leute, die versteigern das dann, aber das mit Händlern, das funktioniert ja auch nicht so richtig. Ne?
Es ist super aufwendig oder man kriegt nichts dafür. Das ist wirklich erschreckend heutzutage.
Es ist ja auch schon faszinierend, weil wenn du erzählst, dass du dein Radio anfängst, tatsächlich mit Vinyl gearbeitet hast und da auch die Informationen dann reingepackt hast, das ist ja fast museumsreif jetzt für die Nachwelt, sage ich mal. Weil ich finde, also ich aus meiner Generation finde das mega spannend oder generell finde das mega spannend, wenn man sich für Musik interessiert. Wie bist du denn, du hast jetzt vorhin schon ganz kurz erwähnt, du hast ja die dann aus England zusammen bestellt. Die Platten musstest dann natürlich auch ein gewisses Budget in die Hand nehmen, denke ich mal, oder?
Also am Anfang hat man natürlich die Platten selbst, aber später kriegte man die ja auch von den Plattenfirmen, wurden die ja bemustert. Mhm. Das sind ja die Sachen, die, also Spezialitäten musste man sich ja natürlich immer besorgen. Importe, ja. Die kamen nicht so, aber sonst bei normalen Veröffentlichungen bekam man die auch von den Plattenfirmen. Da kamen immer die Riesenpakete, da war der DHL-Mann noch nicht so gewieft. Ja. Die waren immer ziemlich am Abkotzen, wenn sie dann da reinkommen mussten und liefern mussten.
Ja, das war wirklich schwierig. Also ich habe jetzt tatsächlich nach 16 Jahren wieder angefangen, Vinyl zu kaufen. Ich war da halt auch echt raus. Ich glaube, seit 2003 mache ich alles, was ich an Bedarf habe mit dem Laptop halt.
Ja.
DVS, also diese Vinyl-kontrollierten Digitalsysteme, und dann fällt dir halt schon auf, dass auch vieles von diesem Gehorte halt einfach mit der puren Notwendigkeit zusammenhing. Man kam halt nicht anders an den Kram ran, und wenn man Musik im Club quasi bearbeiten wollte, dann musste das auf Platte sein, sonst hatte man das einfach nicht. Es hat nichts genützt, wenn man die CD hatte, ging früher nicht an, ne?
Ja, aber es ist ja dann auch so, Peter, wenn du in die Sendung gegangen bist, dann gab es ja die Musik, die du auf Vinyl vorher ausgesucht hast oder zusammengerakelt hast. Ja. Wo hast du deinen großartigen Instinkt, deinen Riecher her? Ist das drin und du schnüffelst mit deiner Nase?
Kann man nicht erklären. Ich höre mir die Sachen durch. Das habe ich früher genauso gemacht, wie ich das heute mache. Ja. Ich höre mir die Sachen durch, suche mir die Tracks aus, die mir einfach im Bauch oder im Herz gefallen.
Super.
Und so spiele ich das, und ich weiß nicht, man bildet sich immer ein, aber ich glaube schon, dass ich ein ganz gutes Händchen habe für, sag mal, was viele Leute mögen, obwohl das andere Leute, sagen mal, verneinen würden. Mhm. Also ich habe oft in der Musikredaktion, als ich festangestellter Redakteur war, Streitgespräche gehabt ohne Ende, was jetzt für Musik eingekauft werden sollte fürs Tagesprogramm. Wir haben uns sehr viel gestritten, weil ich da eher einen vielfältigeren, offeneren Geschmack habe als dieses immer nur Hits, immer dasselbe, ne? Sondern ich habe immer für viel mehr Bandbreite plädiert, und deswegen, aber ich habe echt, glaube ich, ein ganz gutes Näschen gehabt, immer für Sachen, die Tracks rauszusuchen, die einfach interessant waren. Und das waren nicht immer die Singles, die Plattenfirmen veröffentlicht haben. Weil die picken nämlich dann immer irgendwelche Songs raus. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, warum denn nicht? Warum spielen wir denn nicht diese? Die sind doch viel schöner von dem Album. Ja. Und das habe ich eben gemacht. Und das mache ich immer noch so, und das ist natürlich, ich bin in einer sehr guten Situation, das machen zu dürfen, weil heutzutage in den normalen Radioprogrammen stellt eine kleine Musikredaktion alles zusammen und die Moderatoren haben damit nichts mehr zu tun. Nee. Aber da bin ich eben, weil ich eben da leider schon ein bisschen älter bin, darf ich das.
Sehr interessant, das, was du da gerade beschreibst, ist quasi exakt diese menschliche Qualität, die der Algorithmus, der quasi alle Streamingdienste und die Vorschläge, die dann bei YouTube kommen und so weiter, halt einfach nicht kann, eben dieses Quergedenke das ist tatsächlich was ich schwer vermisse. Und zum Beispiel der vorhin erwähnte John Peel war ja irgendwie der absolute King von ich spiele das, wo ich Bock drauf habe.
Genau.
Oder was ich.
Und die obskursten Dinge.
Ich habe mir tatsächlich von dem auch mal alte Sendungen angehört, und du denkst halt immer aus heutiger Zeit mit einem Streaming-Abo in der Tasche, du kennst alles, du kennst die ganzen Superhits aus den 70ern. Das ist ja streckenweise das, was in den 70ern keiner kannte. Mhm. Das ist erst später irgendwie bekannt geworden, halt auch viel durch Hip-Hop, weil es ein berühmter Sample war. Und dann hatten irgendwelche Leute viel später mal Interesse daran, das Original zu finden, und fanden das dann ganz toll, und dann wurde es erst bekannt. Aber bei John Peel ist es tatsächlich so, da höre ich 2 Stunden Sendung, und wenn ich Glück habe, kenne ich 2 Lieder.
Ja, ja.
Und alles andere, was er für extrem wichtig und zukunftsweisend fand, hat es dann nicht geschafft. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sein Plattenlabel damals dann halt auch mit wehenden Fahnen untergegangen ist, weil der nur Wahnsinn. Aber John Peel zum Beispiel war der Erste, der Nirvana irgendwie dazu veranlasst hat, die Staaten zu verlassen, nach England zu fahren, weil der hat halt immer so Radiokonzerte aufgezeigt. Da gibt es einen super, super 8-Film, wie Kurt Cobain und Konsorten mit so einem englischen Kleinbus irgendwo in der Pampa stehen und das Studio suchen. Das ist ziemlich witzig, kann man irgendwo auf YouTube. Also.
Ja, die haben in Top Gear hieß die Sendung, die haben immer Konzerte mitgeschnitten.
Genau, aber nur mal so, also Peel hat halt Nirvana als erster gedeckt.
Ja, zum Beispiel. Also, und viele
Punk
andere Dinge.
Hat er
also
ganz früh gemacht. Ne?
Und, aber eben auch obskurste Folk-Sachen aus irgendwie hinter Indien oder sowas. Das ist, und das ist aber wirklich toll, sowas, so eine Qualität. Und Das kann natürlich, ist es nicht kommerziell, die haben ihn dann auch später dann in die späte Sendezeit verschoben oder so und dann immer auf den kleineren Kanal und so. Aber trotzdem, es ist ganz, ganz wichtig für ganz viele Menschen. Mhm. Wie viele Leute, die ich jetzt treffe, die sagen, ach, sie sind das und so. Und dann bedanken sie sich für die musikalische Erziehung in den 70ern, als sie alle diese Sendungen gehört haben, weil es eben die Konkurrenz nicht gab. Und wir haben echt, glaube ich, ziemlich viel für Sozialisation von Leuten musikalisch getan. Und das geht dann irgendwann
auch
verloren.
Dieser Lebenssupport, ne? Also ich meine, es wird ja immer absurder. Das Internet hat halt die Verfügbarkeit so ins Absurde getrieben. Also ich meine, das habe ich jetzt schon tausendmal erzählt, früher kamen die Platten am Freitag, da bist du dann in einen Plattenladen gegangen. Mhm. Du bist nicht in jeden Plattenladen gegangen, also nicht in den Haus, Rock und, sondern du warst halt in einem Genre, man konnte sich eh nicht alles leisten. So. Und in meinem Fall standen dann da vielleicht 6, 7, 8 neue Maxi-Singles und 2, 3 Alben, die hast du in einer halben Stunde durchgehört gehabt. Dann hast du dir davon 2 gekauft, mehr Geld hatte man nicht. Mhm. Eine Import-Maxi kostete 16, 17 D-Mark, das war schon eine Menge Kohle. So. Mhm. Und dann bist du nach Hause gegangen und dann warst du durch mit dem Thema für die Woche. Dann hattest du nicht am Dienstag wieder neue Platten und hattest die Paranoia, dass du noch alle anderen Plattenläden besuchst, weil da gibt es noch was anderes, sondern alle hatten das Gleiche. Und dann war man halt happy so, ne? Aber das konnten halt auch nicht alle machen, also auch vor allen Dingen die Hörer nicht. Und wenn man dann irgendwie als normal arbeitender Mensch, was weiß ich, vielleicht mal eine halbe Stunde am Tag Zeit hat, sich mit Musik auseinanderzusetzen, dann möchte man ja auch effizient auf den Punkt kommen. Und dann willst du nicht erst anfangen, 3000 MP3s durchzuhören, um vielleicht zu finden, was dir vielleicht gefallen würde. Ne?
Das ist ja heute echt ein Problem.
Problem.
Und dann wird es mir natürlich vorgeschlagen. Meine Tochter, die natürlich Spotify hat, die sagt mir immer, ja, hast du das schon gehört, das schon gehört. Habe ich dann oft schon gehört oder meistens. Aber dass da Überraschungen kommen, ist dann auch relativ selten. Es sind dann Überraschungen da, wenn sie in irgendeiner amerikanischen Serie, wo ja oft sehr gut interessante Musik von früher oder aus anderen Zeiten eingesetzt wird, wenn sie mir sagt, kennst du das? Und dann spielt sie mir eine Aretha Franklin Nummer, die Leute nicht so kennen oder Van Morrison oder so. Das ist eine tolle Sache, dass also auch jüngere Generationen Sachen hören können, theoretisch, die ihm zwar täglich nicht vorgeschlagen werden, aber die sind da.
Und die können sie sich vor allen Dingen sofort anhören. Genau. Also wenn ich strengenweise rausgefunden hatte, was das war, dann bin ich also in manchen Fällen über 15 Jahre hinter dieser Platte her gewesen, bis ich sie dann endlich mal irgendwo für ein Scheißgeld auf einer Börse in Holland gefunden hatte. Dann hatte ich sie endlich und so, guck mal, ich hab sie. Und ja, das interessiert heute keinen mehr. Das war vor 15 Jahren der heiße Scheiß. Und so. Ja, das ist heute natürlich irgendwie, wenn man Bock hat auf Musik und ein junger Mensch ist und entdecken will, dann kann man sich da wirklich verlieren in der Sache. Ne?
Ja, man merkt es ja selbst, oder auch bei YouTube, man sitzt da und sieht dann irgendwelche Konzerte und Auftritte und Interviews von irgendwelchen Künstlern, die man immer verehrt hat und denkt, was, das gibt's da jetzt zu sehen und so. Und dann hörst du aber nicht auf, dann sitzt du echt mal die halbe Nacht, weil du kannst ja immer irgendwas gucken.
Aber da tauchen auch heutzutage Sachen aus der Geschichte aus, wo du so denkst, wow, es gibt ja so Dinge, die hatte man immer nur virtuell im Kopf und die, also zum Beispiel in meinem Fall, Hip-Hop ist in den 70ern in New York in den Parks entstanden. Da haben DJs Partys aufgelegt und dann haben die Leute gehostet und die Leute angefeuert und denen waren langweilig und dann haben sie irgendwann auf die Breaks gerappt und dann daraus ist so. Aber das hast du immer nur gehört. Mhm. Du weißt nicht, wie es war. Du warst nicht da, du hast es nicht gehört. Mhm. Und auf einmal mailt mir ein Kollege einen Link von irgendeinem Internetplattform, wo sie jetzt irgendeine Tape-Aufnahme von so einer Party, wo halt echt DJ Kool Herc, so einer der wichtigsten Typen, 3 Stunden lang im Park auflegt und die da rappen. Also es ist wirklich aus der Geburtsstunde von 77 oder so.
Okay.
Und das haben alle, auch meine Vorväter und die ganzen Oldschooler in Deutschland wie Torch und so weiter, die haben sowas nie wirklich mitgekriegt. Man hat immer nur die Stories gehört und auf einmal ist es da.
Ja.
Oder gerade gestern haben wir irgendwie einen Podcast gehört von einer
einem John Lennon Interview.
Von einem John Lennon Interview, was für die Bravo in New York.
Also von 77, der deutschen Bravo.
Ja. Ein paar Wochen bevor er ermordet wurde.
Ja.
Und per Zufall war diese Interviewerin mit dem ganzen Tag unterwegs, weil die noch ein Fotoshooting hatten. Nur er ohne irgendwelche Security dabei. Mit einem Fotografen sind die mit dem Auto durch New York gefahren. Die ganze Zeit lief ein Tape-Recorder. Und dann hörst du John Lennon reden, wie du den noch nie, also du kommst dem menschlich so nahe. Und dieses Ding ist seit damals verschollen und jetzt kannst du es hören. Weißt du,
wer hat das veröffentlicht?
Das kam über den Deutschlandfunk.
Geil.
Ja, gibt's hier online, kann man anhören, ist der Knaller.
Wunderbar. Also, aber sag mal, die zum Beispiel, wenn wir von Hip-Hop reden, wenn man mal genau in die 30er Jahre oder so zurückguckt, da gibt's ja schon Scat-Jazz-Sänger, ja, die sowas von gerappt haben.
Aber hallo.
Ne? Und das sind so Quellen, die man also jetzt auch mal sehen kann. Ne? Nicht
ja,
nur
und auch erfahren. Ne? Also, genau. Wenn irgendwo noch ein Filmschnipsel davon existiert, dann wirst du ihn irgendwann auf YouTube gucken können.
Das ist schon gut, ne?
Also, aber, und das ist ja halt immer so der Wahnsinn, aber irgendwann muss man halt gestehen, man hat nur ein Leben und man kann das alles gar nicht, weil das muss man sich mal tatsächlich einmal bewusst machen. In der alten Welt war nicht alles verfügbar. Eigentlich war nur das verfügbar, was neu war und gerade in den Neuheitenregalen in den Plattenläden stand und der ganze Krimskrams von vor 10 Jahren oder so, das war nur noch für Spezialisten,
genau,
und Fachnerds und dass halt man, dass man quasi Zugriff auf die Essenz der Menschheitsgeschichte hat, was heute möglich ist, ist eine neue Qualität, die erst das Internet möglich machte und die den ganzen Kulturapparat langsam aber sicher anfängt, von hinten aufzuessen. Weil das Neue, was ja halt auch das Geld jetzt generiert, um diese Welt weiter zu betreiben, also um die Musiker zu bezahlen und so weiter, es kann sich kaum noch mit dem Genius der Essenz der letzten 60 Jahre Popgeschichte anlegen.
Hm.
Also weißt du, wenn du, nur mal so als Beispiel, du hörst halt irgendeinen neuen R&B-Act, der vielleicht nicht ganz schlecht ist, aber wenn du denn darüber über einen Vorschlag auf Motown Soul kommst und das noch nicht kennst,
genau,
dann willst du doch nie wieder irgendwie den neuesten Jennifer Lopez-Song hören. Das hat sich doch dann erledigt.
Ja. Oder du musstest früher eben auch, das vergisst man heute, man musste in Bibliotheken gehen, man musste sich Bücher besorgen, man musste in Filmarchive gehen, man hatte das Glück vielleicht in dem NDR zu recherchieren.
Ins Schallarchiv runterzugehen. Ja. Der NDR hatte riesen Lager von Musik im Keller.
Aber von den Vinylplatten sind die Hälfte weg. Die sind geklaut, irgendwie, ich weiß nicht, wo die sind. Oder in den Filmschnipseln, da sind natürlich viele Sachen gelöscht worden. Das ist also auch noch ein Problem.
Wahnsinn, ne?
Da ist unheimlich viel einfach verschwunden, weil Platz musste geschaffen werden.
Ja. Die Tapes waren teuer.
Und das waren alles Filmrollen, die mussten dann digitalisiert werden, heutzutage ein Aufwand. Und dann wurde gesagt, nee, das brauchen wir nicht. Ja. Und das ist leider traurig, da ist ganz viel Wertvolles, Tolles verschwunden.
Oh ja.
Da habe ich mal die Story gehört, dass zum Beispiel die Monty Python Fernsehserie, die
nun
wirklich mit einer der wichtigsten kulturellen, also für mich auf jeden Fall, die existiert nur, weil der eine von denen den Kram unbedingt safen wollte und die Originalbänder der BBC abgekauft hätte. Das hätten die gelöscht, das wäre weg.
Oh Gott,
das hat halt auf dem Dachboden von einem von denen überlebt, nur weil die das den abgekauft haben für den Restmüllpreis von diesen Videobändern.
Ja.
Sonst wäre diese grandiose Fernsehsendung verschollen. Das muss man sich mal vorstellen.
Wow.
Also ich hatte jetzt als nächste Karte tatsächlich Farbfernsehen, die lege ich schon zur Seite, weil da haben wir schon so detailliert drüber geredet. Peter, ich bin ein bisschen neugierig und als ich recherchiert habe, was ich nicht viel musste, weil ich dich seit Jahren bewundere und respektiere, was du tust und auch deine Sendung verfolge, ich habe gelesen, du hattest die große Ehre mit zum Beispiel Stevie Wonder, The Who, Rod Stewart oder eben auch vielen anderen großen Künstlern ein Interview zu führen. Hm. Hast du ein paar Nähkästchen-Stories für uns?
Oh ja, da gibt's Diana Ross.
Oh Gott!
Wunderschöne Frau. Und zwar so in den späten 80er Jahren, die war also 40 oder sowas und war attraktiv wie unfassbar. Und da saß sie und dann kam ich zum Interview und dann saß sie da so und dann trug sie eine fast durchsichtige rote Chiffon-Oberteil so, ne? Und ich, damals hatte man so die kleinen Tape-Recorder mit zum Interview aufnehmen mit so Ansteckmikros, ne? und dann stand ich vor ihr und dann sag ich, I don't know where to put this microphone.
Oh.
Und so, und dann sollte ich jetzt ihr, sagst du, ja, feel free. Und dann sollte ich ihr das Ding da an das Oberteil heften. Da war ich knallrot wie das Oberteil selbst, weil ich meine, ich musste jetzt ihr da vorne rumfummeln.
Atmung.
Ja, und das war so eine ganz wunderbare Sache.
Wir haben gerade gestern eine Diana Ross-Doku geguckt. Also
so
meine
toll.
Herren. Ja.
Also Keith Richards ist einfach auch ein Knaller, weil der kam da und der, da war in guter Laune und so, und dann die Flasche Bourbon auf dem Tisch und dann am Ende des Interviews war also eine halbe Flasche getrunken, zwischendurch nochmal kurz auf die Toilette gegangen oder weiß Gott wohin, um sich zu erfrischen, und dann ist er aber so offen gewesen und hat Sachen erzählt über sein Verhältnis zu Mick Jagger, das damals sehr, sehr schlecht war. Mhm. Er hatte gerade sein erstes Soloalbum gemacht, Keith, und hat das Mick vorgespielt, weil er nur auch stolz war, was er gemacht hatte, und Mick tat so, du kannst doch alleine gar keine Platte machen, so ein bisschen hochnäsig, und tat das alles so ab, ja, ist okay, aber ist nicht so gut. Und dann ging er aufs Klo, und dann kam er wieder und die Musik lief weiter und guckte um die Ecke, da sieht er, wie Mick durch den Raum tanzt nach einer groovigen Nummer und tanzt und ist ganz begeistert. Und als er merkt, dass Keith um die Ecke wieder kommt, sofort wieder der hochnäsige Coole. Und solche Geschichten, Harry Belafonte, ein unfassbar herzlicher Lieber, der schon 85 einen Hip-Hop-Film gemacht hat. Das war Street, wie hieß das Ding?
Beat Street.
Und da kam er nach Hamburg und hat dann mit Rappern kam er hier, stellte die vor, weil er es für wichtige Kultur hielt. 85, und war wirklich auch da schon ein Pionier. Und dann habe ich mit ihm lange Interviews gemacht und auch über seine Bürgerrechtsbewegungszeit und ein sowas von herzlicher, lieber Mensch. Joni Mitchell war auch absolut faszinierend, die da sagte, Mensch, wir unterhalten uns jetzt mal, wir könnten eigentlich auch befreundet sein. Und ich so nach dem Motto.
Also ich meine, die meisten Leute sind ja solche Ikonen, denen du einfach menschlich noch nicht mal in die Nähe kommst. Das war halt auch diese Krux mit diesem John Lennon-Ding. Das sind ja meistens irgendwie ganz normale Menschen, die langsam aber sicher daran verzweifeln, dass sie irgendwie in dieser normalen Welt nicht existieren dürfen, weil sie halt nicht mehr rausgehen können.
Und dann ist eine Sache, Guido, die ist wirklich so, wenn sie merken, sie müssen ganz viele Interviews geben mit absoluten Journalisten, in Anführungsstrichen, die echt nicht informiert sind, die kein Englisch können, die absoluten die einfach nur Schwachsinn reden, dumme Frage stellen, so weißt du, nach dem Motto, ja, was machst du denn gerne am Wochenende und all so ein Zeugs, so, und dann sind sie dankbar, wenn da jemand kommt, mit dem sie ernsthaft über Musik, über Kultur, über Kunst in Englisch, in einem normalen, guten Ton sprechen können, da sind sie schon glücklich. Und deswegen kommst du auch, wenn du so, kam ich immer ziemlich gut in engen Kontakt gleich mit den Leuten. Mit Rod Stewart über stundenlang über Fußball gequatscht, über jede kleinen Spezialitäten. Der Einzige, der ein bisschen grantig war Elton John, weil das Interview morgens um 10 war. Oh, so. Und das war in der Zeit, da war er noch, sagen wir mal, sehr am Schniefen. Und war, also Alkohol und Drogen waren da noch üppig bei ihm. Und er kam morgens mit dem Motorrad angefahren und war in miesester Laune, weil er sagte, warum muss er denn jetzt eigentlich ein Interview machen? Also das war so ein bisschen dämlich. Aber sonst kann ich nur sagen, habe ich fast nur so tolle Erfahrungen gemacht.
Aber ist das denn so, dass du beim NDR dann auch der Agent für die besonderen Fälle warst? Also wenn spezieller oder auch ein großer Star kam, dass sie dann gerne dich gefragt haben?
Ja, also das haben wir eben entweder selbst organisiert in der Redaktion, weil mit Klaus Wellershaus haben wir es zusammen gemacht, oder auch von anderen Abteilungen, da war ich dann der Ansprechpartner, und auch für die Plattenfirmen, die irgendwie sagten, ja, willst du den nicht mal interviewen und so, und das war dann schon so, dass ich mir das schon ganz gut aussuchen konnte, und war dann auch sehr befriedigend. Also auch so mit Leuten, die später dann berühmt wurden, die dann auch schon als kleinere Musiker schon mal als Interviewgast hattest. Das ist ja auch ganz schön. Ja. Eine wunderbare Stunde mal mit Falco erlebt.
Oh nein, toll.
Das ist auch so eine Kunstfigur, wo ich mir wirklich gewünscht hätte, den einmal in normal zu erleben.
Die
so.
Geschichte
Der war aber, ich weiß nicht, ob er normal war. Er hat jedenfalls gesabbelt und geredet ohne Ende. Wir wissen ja nun auch alle, warum. Weil er nun schwer auch wahrscheinlich auf einem Aufputschmittel war. Aber er war auch ehrlich und offen und also da hat er alles rausgelassen. Es war wirklich ein faszinierender Typ.
Wann war das?
Das war
circa.
Das war also, wie heißt diese Platte mit Römer?
Junge Römer,
die Zeit war das. Da gab es das Onkel Pö noch, wir haben uns nachabends dann da getroffen, 83, 84, weil er sich das mal angucken wollte. Und Pö hat aufgehört Anfang der 80er. Also es muss so 83 so gewesen sein.
Ja, das ist ja seine Hochphase.
Genau.
Und da war das ja richtig.
Ja, es war super. Also er war so... ist natürlich traurig, wie er dann da nicht aus dieser Schiene rausgekommen ist und dann so unglücklich gestorben ist. Das ist ja auch.
Du hast jetzt ein Stichwort gegeben, Onkel Pö. Da bin ich natürlich sehr gespannt. Kannst du unseren Hörern, Zuhörern draußen mal erklären und erzählen, was das Onkel Pö war?
Also, das war einfach ein kleiner Laden, Ecke Lehmweg, Eppendorfer Weg. Das war eigentlich eine Kneipe. Früher war es Tanz der einsamen Herzen oder irgendwie so ein Ballhaus. war nicht groß, passten vielleicht 250 Leute höchstens rein, wenn die eng stehen. War ein Laden, ein Typ aufgemacht hatte, der eine Musikkneipe in Pöseldorf hatte, ist dann umgezogen nach Eppendorf, nannte es aber immer noch Onkel Pö. Mhm. Deswegen Carnegie Hall, ironisch, hieß denn der Haupttitel. Und durch einen wunderbaren Booker, also Peter Marxen, der es gemacht hat, kamen großartige Künstler rein. Also ich meine nicht nur die Hamburger Szene-Clowns, sondern also richtig tolle Leute, die da gespielt haben. Einheimische, aber eben auch Gastspiele, weil die Plattenfirmen gemerkt hatten, das ist ein super Laden für Showcases. Und zum Beispiel El Giro's erster Auftritt war da. Und da waren am Anfang 10, 15 Leute. Am zweiten Abend war es schon knallvoll, weil sich das rumgesprochen hatte, wie grandios dieser Typ ist. Aber was man da sehen konnte, an Jazz, Soul, Rockstars, also U2 haben da gespielt, Dizzy Gillespie, Les McCann, was ich da alles gesehen habe. Und man konnte es als Kneipe nutzen. Man lebte da in der Gegend und man ging abends nochmal rein um 12 oder um 11:30, sah noch ein paar Stücke von der Band und dann saß man und trank. Und das war auch das Geheimnis des Onkel Pös. Mhm. Als es dann den Besitzer gewechselt hat, dann hat der neue Besitzer nicht kapiert, dass man die Kneipe lebendig halten muss. Ja. Der hat dann oft um 12 schon Schluss gemacht. Der Band ist zu Ende, also mache ich jetzt mal hier Ende. Das ist Unsinn. Du musst die Leute dranhalten, indem du einfach einen tollen Nachtclub machst. Ne? Ja. Und das war ein großartiger, einmaliger Laden. Und dann habe ich auch mit meiner eigenen Band, mit Abi Wallenstein hatte ich eine Band, mit da haben wir alle 4 Wochen, wir waren die Hausband, wir haben alle 4 Wochen da immer gespielt, samstags. Und es waren großartige Erlebnisse. Sessions mit anderen Musikern, zum Beispiel mit Alex von Oswald, mit dem haben wir immer Sessions mit seiner Band Elephant gemacht, wo dann also mal auch der Lindenberg einfach ans Schlagzeug kam, was dann vielleicht ein bisschen wurstelig war. Er spielte so seinen eigentümlichen Jazzstil und wir waren eher Funker. Also wir knackten und wir grooften und er war mehr so der Swinger. Aber das war einfach großartig. Dann kam mal Holland Oates waren da und dann kam Warren Oates auf die Bühne und spielte mit. Oder einmal Joe Cocker. Da war aber so der Fall, dass der Strom ausfiel und die Kerzen angezündet wurden, weil kein Strom da war. Und Cocker war ein bisschen breit und wollte mitsingen. Und dann war ich nur noch der Einzige, der da spielen konnte, weil da war ein akustisches Piano. Da habe ich mich hingesetzt und dann haben wir Feeling Alright und andere Nummern. Cocker gesungen, ohne Mikrofon, brauchte der auch nicht. Und dann haben wir immer diverse Cocker-Hits. Ich habe mir die Finger wund gekloppt und gespielt. Das war so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre.
Boah.
Also da gibt's so tausend tolle Erlebnisse. Jeder, der das erlebt hat, der wird das Onkel Pö geliebt haben.
Gibt's von sowas noch Aufnahmen oder ist das alles?
Nee, da gibt's ein paar obskure Aufnahmen, aber es ist leider echt. Also es gibt ein paar Jazzkonzerte, die da mitgeschnitten worden sind, von Trio, die da auch großartige Auftritte gemacht haben, gibt es, glaube ich, auch einen Film. Aber es gibt eine sehr gute Doku, die im Dritten gelaufen ist. Die Höhle von Eppendorf heißt das. Ja. Kann man vielleicht in der Mediathek noch sehen, von Oliver Schwalbe. Da kann man einiges noch sehen, aber nicht so viel, leider. Das ist sehr, sehr traurig.
Ja. Ach, das ist schon eine tolle Zeit, wenn man sich das so überlegt. Ich könnte dir stundenlang zuhören und solche Geschichten hören. Du hast Harry Belafonte auch erwähnt und er war ja auch ein sehr politisch aktiver Mensch. Und deine TV-Karriere tatsächlich ist ja dann auch, so wie ich es recherchiert habe, mit einer Nelson Mandela-Übertragung, mit einem Live-Aid-Konzert.
Ja, genau.
Korrigiere mich, falls ich da was falsch sage.
Ich habe Live Aid im Radio übertragen. Ach, das waren so 15 Stunden durchweg von mittags bis nachts um 5, weil das Konzert, 2 Konzerte, London und Philadelphia, dauerten so lang. Und dann habe ich 3 Jahre später gab es das Nelson Mandela Geburtstagskonzert, als er noch im Gefängnis saß und kurz danach befreit wurde. Und das habe ich fürs Fernsehen und Radio gemacht. Und der Mann, der das verantwortete beim NDR, der hat dann auch die Verantwortung für den ESC, für den Eurovision Song Contest bekommen und hatte mich dann gefragt, willst du das nicht vielleicht auch machen? Und ich so, was? Und so, weil das war nun gar nicht mehr so meine Baustelle. Aber dann habe ich es irgendwie gemacht, weil es ist ja ein Sportwettbewerb irgendwo. Ja. Man muss es ja auch nicht so ernst nehmen, eine Unterhaltungsshow mit Sportcharakter, ein Wettbewerb. Und ich dachte, der findet immer in einer anderen europäischen Stadt. Das ist doch gar nicht so schlecht. Und dann habe ich es gemacht und habe es auch nicht bereut.
Das war 97, da war der 97. ESC auch nicht mehr unbedingt so richtig gut drauf. Ne?
Nee, da war der gar nicht gut drauf. In den 90ern in Deutschland war er im Schlagerland versumpft. Und erst 97 gewann dann auf einmal eine Rockband, Katrina and the Waves. Ach. Und dadurch wurde es dann besser. Und Deutschland schickte im nächsten Jahr dann Gildo Horn, der musikalisch nicht interessant ist, aber von der Show und der Performance war das schon außergewöhnlich. Die Briten, die dann ja den deutschen Humor auch nicht kannten, die sagten, das kann doch nicht sein, dass die Deutschen so einen schicken. Und das fanden die super, dass da sowas kam. Der wurde sogar Siebter. Aber es ging immer auf und ab. Musikalisch ist es aber ehrlich gesagt viel besser geworden, vielfältiger. Insofern ist es auch nicht so für mich irgendwie eine Qual, das zu machen, sondern ich mach's gerne.
Wir hatten mal so einen super Moment im Urlaub in England. Da waren wir zufällig genau in Brighton, wo der ESC lief. Und wir kannten natürlich immer nur deine gediegene Version vom ESC mit dieser sehr ruhigen Stimme, die das immer mit sehr viel Nachdruck und Würde erklärt, so, also auch den gröbsten Blödsinn, der da strengweise auftritt, wo man immer so, oh ja. Und dann haben wir aber den englischen Kommentar gehört.
Ja.
Und das ist halt die absolute Slapstick-Nummer. Das sind zwei Typen, die sich die ganze Zeit totlachen und nur dumme Fäkalwitze machen.
Wann war das? Weißt du,
vor vier Jahren?
Ja, länger her. Nee.
Das war noch nicht Graham Norton, das war noch Terry Wogan. Terry Wogan ist, der hat das zur Comedy-Show gemacht.
Unglaublich, und hat es veräppelt.
Aber jedes Pauschalurteil, was du nur nehmen kannst, hat der dann abgelassen. Und das war schon oft auch unfair, weil das ist echt gemein. Aber dadurch ist in England auch das Image des ESC absolut als Comedy-Show. Und die haben deswegen auch, ehrlich gesagt, keinen ernsthaften Konkurrenten dahingeschickt. Die Acts, die aus England für England teilnehmen oder für Great Britain UK, sind echt, oh nee, das große Land der Popmusik schickt solche Leute.
Worauf ich hinaus wollte, ist, dass es eigentlich nur der lokale Kommentar zu dem macht, was es dann in dem Land ist. Also bei uns ist es schon irgendwie, hat es mehr Würde, es ist eigentlich...
Ja, aber so Würde, also ich bin ja oft kritisiert worden, weil ich zu sarkastisch oder ironisch manchmal die Sache sehe. Und am Anfang habe ich das noch stärker gemacht und dann habe ich echt Probleme, da habe ich Beschwerden bekommen. Ohne Ende. Du glaubst nicht, wie empfindlich die Menschen sind. Also man kann es schon so sehen, aber leider ist auch die Qualität, das muss ich jetzt sagen in Anführungsstrichen, leider ist die Qualität musikalisch besser geworden. Das heißt, du kannst nicht mehr so viel ablästern. Mhm. Das heißt, die singen nicht mehr falsch. Heutzutage singt kaum noch einer falsch. Höchstens Madonna als Gaststar. Aber sonst...
Wobei man ihr zugutehalten soll, dass ja angeblich das in ihr nicht gelaufen ist. Und das würde da schon...
Die hat noch nie in einem Konzert. Warst du schon mal in einem Madonna-Konzert? Nee. Die hat
doch
noch nie richtig gesungen.
Die ist ja auch egal.
Madonna, wer ist das?
Ist auch genau. Nee, aber Terry Wogan war so und das der Grund kann ich auch noch kurz erzählen. Okay. Ich habe ja oft, die haben die Kabine neben uns dann mal gehabt und dann sah ich, wie vor der Show bringen irgendwelche Menschen, Assistenten, Kübel mit Champagner drin, Baileys Flasche.
Achso, die feiern eine Party.
Und ich sag dir, am Ende war das leer. Und deswegen war das auch die Show so lustig.
Es war schon sehr Entertainment. Wir saßen da und fanden das, also es hat ganz anders gewirkt. Es war sehr, ich meine, die Engländer und ihr Humor ist ja eh legendär. Genau. Es war schon also sehr unterhaltsam.
Ja, aber du hast schon recht. Ich könnte auch wieder ein bisschen wieder ironischer und sarkastischer
werden. Finde ich schon.
Aber nicht, dass sie uns dann nachher die Schuld für
geben.
Habt ihr. Okay, Mitschnitt, hier läuft's, ne? Wir sind schuld. Sehr gerne wäre ich für sowas schuld. Mensch, Leute, ich verliere hier total den Faden. Aber was ich noch gerne hätte, wenn wir jetzt nochmal auf unser Gesprächsanfang zurückkommen und du dir überlegt hast, ich gehe jetzt zum Radio, was könntest du jetzt, Peter, den jungen Leuten da draußen mitgeben, so ein bisschen motivierend wirken im Sinne von, dass wenn man Ziele hat, wenn man Ziele verfolgen will als junger Mensch, zu sagen, ich höre jetzt Radio gerne, mach's doch einfach mal, versuch doch einfach mal rauszugehen.
Das Problem heute ist, dass die sagen wir mal, Berufsausbildung, Volontariat und diese Dinge beim Radio immer so allgemeine Schulungen sind. Also da lernst du alles, ganz wunderbar. Du lernst alles editieren, schneiden, arbeiten, schreiben, reportieren und alles. Aber die Aura des Fachmanns ist nicht mehr da. Also das heißt, du bist nicht richtig Spezialist für eine Sache. Und ich finde immer, man muss das Handwerk muss man können oder lernen. Entweder man kann es oder man lernt es sich an, aber muss trotzdem sich in irgendeinem Bereich absolut wunderbar auskennen. Und du musst, und dann kannst du überzeugen und die Leute auch von deiner, du musst Leidenschaft spüren lassen. Mhm. Du musst wirklich Energie reinsetzen und dann klappt das auch. Dann klappen auch Zufälle. Ich glaube, man kann Zufälle auch ein bisschen steuern, indem man sich einfach auf eine Sache, und zwar nicht eine obskure Sache, sondern irgendwas spezialisiert und dann irgendwie dadurch dann weiterkommt. Und natürlich fehlen so ein bisschen die Ansprechpartner. Du hast bei dir gesagt, Enjoy war da, bist du einfach hingegangen und hast gesagt, kann man nicht was machen. Ja. Das ist heutzutage sehr schwierig, irgendwo hinzugehen und sagen, hier, ich möchte gern mal, lassen Sie mich mal. Aber man muss es wenigstens versuchen. Und man hat heute zum Beispiel, ich habe ja gehört, dass jetzt zum Beispiel ein Internetsender, der hier sehr lange schon tätig ist, Byte FM, nun auch eine Lizenz kriegt. Mhm. Und das sind natürlich tolle Sachen, wo auch dann mal Leute in ein Medium, das also nicht nur irgendwo im Netz läuft, sondern auch woanders zu hören ist, dass man da aktiv werden kann und dass man auch vielleicht da leichter eine Chance bekommt als irgendeiner großen öffentlich-rechtlichen Anstalt, wo ganz viele Menschen immer davor noch sind. Also man kann aber überall mit guten Beiträgen oder kann erst anfangen, sagen wir mal, ich mache den Beitrag über das und das und das und das und profiliere mich dadurch. Muss einfach dabei bleiben und dann kann das auch klappen. Oder bei diesen Medien, wo wir jetzt hier gerade sind, es gibt ja doch ganz viele neue Wege, tätig zu werden. Das ist ja auch ein Vorteil der neuen Plattform. Ja. Nicht nur ein Vorteil, aber hier, das ist ein Vorteil, dass viele junge Leute die Chance haben, was zu machen, was sie vorher gar nicht machen können.
Nee, ist richtig. Also Quereinsteigen ist auf jeden Fall beim NDR schwierig. Ich weiß noch, als wir da losgelegt haben und 2000, da waren da nur Akademiker. Ich habe nur einen Realschulabschluss. Ich hätte da theoretisch gar nicht reingedurft. Aber ich bin halt so eine penetrante Socke, dass sie mich da einfach nicht raushalten konnten. Und aber das dachte ich mir dann auch immer. Auf der einen Seite wollen sie immer so Charaktere haben und dass das alles immer cool ist und dass man wiedererkennbar ist. Und überleg mal, wer waren denn die Uncoolen auf der Schule? Das waren doch die Streber mit der Eins, oder? Und die richtig Coolen, denen war das egal. Ja. Und die haben halt immer so rumgemacht und die lassen sie dann da nicht rein. Naja. Aber so läuft das.
Nee, das finde ich auch total toll und das finde ich auch eine richtige Einstellung. Also die kann ich auch in meinem Leben wiederfinden. Einfach mal machen. Und nicht lang, natürlich überlegen, klar, und nachdenken ist immer ist ein gutes Hobby, was der Mensch haben sollte.
Denken habe ich mir schon vor Jahren abgewöhnt. Genau.
Aber es stimmt schon, man muss sich auch mal trauen. Man muss
auch nicht warten, bis es dann irgendwie auf einen zukommt. Nee. Man muss auch eine eigene Initiative entwickeln und das ist manchmal echt schwierig. Weil,
also diese Energie ist ja tatsächlich auch vom Internet aufgesaugt worden, weil diese ganzen YouTuber und Influencer-Heinis, die sich einfach hinsetzen, eine Webcam anschmeißen und lossabbeln, ein paar haben es da drauf. Und die kriegen dann halt auch ihren Zuspruch und ihre Klicks und so weiter. Das sind vielleicht Talente, die dann halt auch den klassischen Medien dann mal verloren gegangen sind, obwohl es ja da auch Leute gibt.
Ja, aber trotzdem jetzt zu glauben, man könnte als Influencer oder YouTuber irgendwie die Schule verlassen und darauf kann man sich nicht verlassen. Also
nächste Woche kommt der Nächste, der ist noch witziger als du oder den Zeitgeist besser verstanden und schon hast keinen Job mehr. Ne? Also.
Ja, wir neigen uns so langsam den 60 Minuten, deswegen würde ich noch gerne die Tradition unserer Rubrikfragen kurz an dich stellen, lieber Peter. Was ist für dich Glück?
Ei. Oh, dass ich in Ruhe Sachen genießen kann, ohne Stress. Also Stress ist für mich manchmal ein großer Faktor von unglücklich sein. Mhm. Also in Ruhe Sachen genießen, Aber da gibt's Genuss und Glück auf verschiedenen Ebenen. Das gibt's im persönlichen Leben, aber es gibt's auch, wenn ich ein geiles Fußballspiel sehe.
Oh ja.
Oder einen wunderbaren Song höre oder eine Stimme höre. Wenn Aretha oder Bonnie Raitt irgendwie ein tolles Lied singen oder sowas. Das kann alles Mögliche sein. Aber Glück ist wirklich auch manchmal was supergeiles Essen oder so. Das sind verschiedene Sachen. Es gibt also wirklich keinen Rundbegriff für Glück, sondern das hat ganz, ganz viele kleine Teile.
Ja, vielen Dank. Guido, was ist für dich Glück?
Die Ruhe, mich mit dem Blödsinn zu beschäftigen, den alle anderen für unsinnig halten, aber ich für wichtig. Das ist für mich Glück.
Da hast du wirklich recht.
Alleine schon mit meinem Wuffi mal an der Elbe lang zu laufen oder so. Einfach mal Ruhe zu haben, auch mal wieder so viel Langeweile aufzubauen, dass die Gedanken mal wieder frei drehen und man auf Blödsinn kommt, den man sonst irgendwie nicht denken würde oder so. Das hatte ich früher öfter, nicht? Also, dass man halt in der U-Bahn saß und da war nichts zu tun. Und dann daddelt man rum und überlegt, was gleich kommt. Dann ist man zu Hause und dann kann man dies und jenes machen. Und dann fing ich immer an, irgendwie kreativ zu werden, aus dieser Ruhe raus. Und heute gibt es halt für jede Sekunde irgendwie ein Konzept. Also selbst wenn du an der Ampel stehst, rot ist, kannst du mal eben deine E-Mails checken und so weiter. Und du kommst halt einfach nicht mehr dazu, dass dein Gehirn mal wieder alleine loslegen
kann. Da hast du sehr, sehr recht, was du da sagst. Wirklich, diese Ruhe, die Langeweile wie lange habe ich keine Langeweile mehr gehabt? Und das ist eigentlich traurig, ne?
Also Langeweile ist bei mir immer negativ verhaftet gewesen, wurde mir immer erzählt, Langeweile ist was Schlechtes. Und mittlerweile bin ich mir absolut sicher, dass Langeweile was Großartiges ist. Wenn ich irgendwas mache, was mir Spaß macht, was weiß ich, wenn ich irgendwie auf ein Treffen fahre von irgendwas oder Musik oder so, dann will ich da so lange bleiben, bis ich keinen Bock mehr habe und dann weggehen, wenn ich damit fertig bin, weil es mich langweilt und nicht, weil ich muss. Also das ist dann immer, dann wäre ich am liebsten gar nicht dahin gegangen. Ne? Also.
Gut.
Ja, vielen Dank. Peter, können wir von dir noch ein Buch erwarten? Ich würde mir ein
Habe ich schon oft gedacht, aber ehrlich gesagt, wer will das lesen?
Ich. Also nee, wir sind schon zu zweit.
Weil ehrlich gesagt, ich habe auch keine Lust, nur ein Buch über den Eurovision Song Contest zu schreiben, sondern über diese anderen Sachen.
Über die Gäste,
diese,
du hattest.
Ja, diese Dinge, das wäre schon was. Nur das Problem mit Interviews zitieren, du müsstest dann immer berichten, du müsstest dir dann wieder die Rechte einholen und das ist immer extrem schwierig. Aber ich habe schon auch drüber nachgedacht, nur ehrlich gesagt, wer hat denn die Zeit, das zu schreiben? Ich habe das echt das Problem. Ich habe ja mal ein Buch geschrieben, das war meine Doktorarbeit über die Poesie des Rocksongs. Das war aber mehr so eine wissenschaftliche Arbeit. Und das hat mir schon, also mich zehrt das immer sehr. Also es gibt ja Leute, die schreiben einfach so dahin, einfach genial. Ich brauche immer, für mich ist das Arbeit, wirklich.
Ja, das ist genau.
Und das ist aber echt, ich meine, weiß es nicht.
Du bist ja seit 2013 im Unruhestand.
Angeblich
Unruhestand.
Aber du bist trotzdem immer noch regelmäßig im Radio. Wann läuft die Sendung?
Ich habe immer donnerstags abends 21 Uhr bei NDR 2, 3 Stunden.
Wow.
Und alle 2 Wochen bei NDR Info im Nachtclub ab Mitternacht. Das kann natürlich keiner hören. Aber das wird bei NDR Blue wiederholt. Auch wo deine Show, glaube ich, auch wiederholt wird. Ne?
Genau.
Das ist im Internet. Aber NDR 2, das ist die Sendung, die die meisten Leute hören können. Und dann mache ich eben auch relativ viel für andere Sender, andere Projekte. Also es ist, sagen wir mal, sehr unruhig, ehrlich gesagt.
Aber das ist doch wunderbar. Dann lesen wir nicht von dir, sondern hören weiterhin von dir. Mhm. Lieber Peter Urban, vielen Dank, dass du hier warst.
Danke, Mitra. Danke, Guido.
Vielen Dank, lieber Guido, a.k.a. DJ Matt, dass du hier warst. Und wir sind jetzt am Ende vom Podcast All Inclusive präsentiert. Podcast 60+. Wir inkludieren Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört, den Jungen und den Alten. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Bis bald.
Jo, danke für die Einladung.
Danke.
Wenn